Expectations.
Plant und unplant kinderfrei. Willkommen zur 46. Folge Expectations. Wir sind Katrin, 45 unplant kinderfrei.
Und Rahel, 39 plant kinderfrei.
Unsere heutige Gästin ist bereits zum zweiten Mal bei Expectations. Susanne Mosbacher ist HR-Expertin. In der Folge 26 haben wir mit ihr darüber geredet, über die unterschiedlichen Lebensentwürfe und wie dass die in der Arbeitswelt mehr Platz sollen bekommen. Wir haben von ihr dann wissen, warum das kinderfreie Menschen weniger kompromissbereit sind als früher und wie wir die Bedürfnisse von kinderfreien Menschen und Menschen mit Kind besser aufeinander abstimmen können.
Auf einen Aspekt sind wir beim Gespräch mit Susanne Mosbacher immer wieder gekommen. Die offene und ehrliche Kommunikation im Arbeitsumfeld. Und wieso, dass sie so wichtig ist. Und ja, offene Kommunikation, das tönt ja gut und recht, aber sie macht uns aber auch ein bisschen angreifbar.
Und genau darauf wollen wir heute mit der Frau Mosbacher eingehen. Wir wollen ganz konkret werden. Sag ich meiner Arbeitgeberin, dass ich in den nächsten Jahren plane, Kinder zu bekommen? Oder eben das Gegenteil, dass ich keine will? Wie viel Flexibilität dürfen wir von Eltern fordern, wenn es um die Ferienplanung geht? Und wie reagiere ich auf unpassende Bemerkungen von Arbeitskolleginnen oder Chefinnen?
Und ja, apropos unpassende Bemerkungen von Arbeitskolleginnen und Chefinnen, pünktlich zum heutigen 1. April, zum Tag vom Scherz, haben wir für euch auch noch ein paar schöne Anekdoten dazu, die uns in unserem bisherigen Arbeitsleben begegnet. Momente also, wo wir gedacht haben, echt jetzt? Oder auf ganz Neudeutsch gesagt, what the fuck?
Frau Mosbacher, ganz herzlich willkommen bei Expectations.
Hallo miteinander.
Hallo Frau Mosbacher, schön seid ihr da.
Freue mich sehr, auch wieder dabei zu sein. Danke.
Genau, wir haben gerade gemerkt, Sie sind genau vor 20 Folgen schon mal da gewesen, in der Folge 26. Können Sie uns kurz sagen, was Sie für Reaktionen darauf bekommen haben?
Ja, sehr gerne. Also ich habe ganz erstaunlich viele Feedbacks und Reaktionen bekommen, wo auch sehr fest auch mit Dankbarkeit eigentlich verbunden gewesen sind. Nämlich Dankbarkeit, wo mir Menschen zum Ausdruck gebracht haben, dass mal endlich jemand das Thema auch beleuchtet. Also vor allem auch kinderfreie Menschen in meinem Umfeld haben sich durch den Beitrag sehr bestärkt gefühlt. Und ich hoffe natürlich, dass Sie jetzt zu den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern gehören von eurem Podcast. Also wirklich auch so im Thema andere Perspektiven und auch, dass Sie sich tatsächlich sehr oft nicht sehr ernst genommen fühlen oder auch benachteiligt fühlen gegenüber Menschen mit Kind am Arbeitsplatz. Das ist scheinbar wirklich ein grosses Thema und hat doch etwas ausgelöst. Also ich bin sehr überrascht gewesen. Eigentlich hatte ich das so gar nicht so erwartet gehabt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema nach wie vor, wo man da beleuchtet und man dem auch Raum gibt, oder?
Genau, das wollen wir noch mal machen und zwar noch ein bisschen konkreter. Genau. Und die Kommunikation wollen wir jetzt heute genauer drauf schauen. Wir haben dazu 5 Themenblöcke zusammengestellt, die wir mit euch besprechen wollen. Die 5 Bereiche sind so die Kinderfrage an sich, dann geht es um Job und Mutterschaft, Job und Vaterschaft, die ganze Ferien- und Ressourcenplanung und dann auch noch so ein paar Ü50 Themen, wie wir es nennen.
Und einsteigen tun wir mit der Frage von allen Fragen, Kinderfrage. Wie mache ich das? Sage ich meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin, dass ich plane, in den nächsten Jahren Kinder zu bekommen?
Ja, es ist natürlich wirklich eine ganz, ganz persönliche Frage. Und das ist sehr individuell, wie man mit dem umgehen will, auf jeden Fall. Oder? Die kann man entweder ganz offen ansprechen, man kann sie verschwiegen oder man darf sogar lügen, wenn man danach gefragt wird. Also das ist etwas, was jede Person oder jede Frau in diesem Zusammenhang wirklich selber auch entscheiden kann. Es gibt kein Recht auf Wahrheit, wenn ich die Frage stelle, also umgekehrt, oder? Von dem her ist es sehr abhängig davon, was die eigene Planung und Situation ist und wie man auch ein Vertrauen vielleicht auch schon hat können aufbauen zum Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin. Das ist auch eine Voraussetzung für Offenheit.
Also In der Folge 26 haben wir ja viel eben über die offene Kommunikation geredet. Und ich sage es mal, in einer idealen Welt wäre das quasi einfach das Normalste von der Welt, dass man sagt, ja, ich plane Kind. Und dass man halt aber von allen anderen Teamgespännchen halt auch so ein bisschen den Lebensplan kennt, wie auch vom Chef oder Chefin.
Ja, absolut, oder? Also nur das ist quasi auch eine Voraussetzung oder eine gute Voraussetzung, dass man dann auch Bedürfnisse, die man hat oder entwickeln kann, auch kann planen. Man kann vorzeitig auch irgendwo einen Plan machen, wie könnte das aussehen, wie kann der Verlauf auch von einer Entwicklung im Job selber sein, oder zum Beispiel. Und denke, das würde ja eigentlich allen helfen, wenn man Transparenz hätte. Wir werden ja eigentlich immer wieder überrascht von so Sachen, egal auf welcher Seite dass wir stehen, oder? Und das ist eigentlich schon so, das habe ich letztes Mal schon ausgeführt, ja, würde ich mir sehr wünschen, wenn man das könnte offen ansprechen. Das Thema ist natürlich auch, wenn Sie, und das ist wahrscheinlich die Kehrseite, oder? Wenn Sie sagen, Sie planen das Kind und dann klappt es nicht, dann haben wir wieder ein anderes Thema, oder? Wo dann auch sehr transparent auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, da ist auch manchmal ein bisschen Vorsicht, wo man halt, oder Frauen sind vorsichtiger wegen dem, oder? Weil es könnte eben dann auch nicht klappen. Und dann haben wir einfach auch die anderen Diskussionen, die wir uns eigentlich auch nicht wünschen in so einer Situation.
Und gleichzeitig wäre es wie wenn dann ja alle, also wenn das Team weiss, dass man will schwanger werden und es vielleicht sogar auch ist und es dann auch wird verlieren, dass man dann nicht nur muss erklären, also dann irgendwie weiss das Team auch, in welcher Situation das man ist und kann vielleicht auch besser gedreht werden durch das Team. Also
absolut.
Ich sehe da irgendwie nicht so eine Gefahr, aber...
Das ist absolut richtig. Eben, dann gehen wir wieder an den Ausgangspunkt, nämlich den vom Vertrauen, oder? Wo genau durch Offenheit und Gespräche eben Vertrauen entsteht. Und wo Vertrauen da ist, kann man all über diese Sachen alle ganz offen reden und kann auch mittragen und mitgehen miteinander und einander unterstützen. Ja, das würde ich mir sehr wünschen.
Da muss man auch nicht Angst haben, dass einem irgendwie ein Projekt weggenommen wird oder so, wenn man offen damit kann umgehen kann.
Ja, oder aber ich denke wirklich, es ist eine hohe Maturität von einer vorgesetzten Person, mit dem umzugehen, oder? Man ist ja auch eine gewisse Ungewissheit, oder? Man weiß ja nicht, ja, passiert das jetzt morgen gerade oder übermorgen oder in einem Jahr. Und da ist auch eine Herausforderung natürlich für die Führung und für die Planung von Aktivitäten. Das denke ich, ist auf der anderen Seite auch so, ja.
Da gibt mir gerade einen Steilpass wegen der Planbarkeit. Mhm. Wenn jetzt eben zum Beispiel gerade ich komme und sage, ich will kein Kind, und das sehr transparent am Anfang ich auch sage, ich komme in ein Bewerbungsgespräch, dann ist eigentlich Planungssicherheit da, weil das Gegenüber weiss ja, die plant nicht irgendwie auszufallen wegen Mutterschaft. Also könnte man sagen, das wäre eigentlich ja ideal, weil das die perfekte Planungssicherheit ja gibt, oder?
Genau, also man könnte sogar sagen, das wäre karrierefördernd, oder? Wenn man es ihnen glaubt. Das ist noch die andere Situation, wenn man es ihnen glaubt.
Denkt ihr, das könnte die Abrede gestellt werden?
Ja, das kann ja auch irgendwie gewertet werden als ein Trick, oder? Ja. Sie sagen jetzt da extra voraus, dass sie kein Kind möchten und dabei ist es vielleicht überhaupt nicht so, oder? Und sie erhoffen sich durch das mehr Chance oder höhere Chancen für eine Anstellung, oder? Ich sage es jetzt einfach mal umgekehrt. Und das ist auch wieder, oder? Da sehen wir wieder genau das gleiche Thema, ist eine Vertrauensfrage. Vertraue ich meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin?
Und keine Gleichstellung. Also, dass die Frau eigentlich, egal in welcher Situation, so quasi als Risikofaktor für die Zukunftsplanung angesehen wird. Und der Mann, der genau gleich ein Kind kann bekommen, überhaupt nicht, oder?
Richtig. Das hat mit unseren Rollenbildern natürlich auch noch ganz fest zu tun, wo wir verankert haben bei uns, oder? Dass wenn die Frau Kind überkommt, dann fällt sie aus. Und wenn der Mann Kind überkommt, dann fällt er nicht aus, oder? Also quasi, also das kommt natürlich aus dieser traditionellen Schicht heraus, wie das früher war. Ja, es ist fest verankert. Aber es ist ja natürlich am Ende des Tages immer noch eine Tatsache, oder? Sehr oft, dass die Frauen dann tatsächlich auch den Rückschritt machen, eben ihn zum Beispiel nicht mehr arbeiten, unterbrechen, Teilzeit arbeiten, sich immer um Kind kümmern, wenn sie krank sind, oder? Das kennen wir all, diese Rollen und diese Aufgaben werden nach wie vor natürlich sehr oft von den Frauen immer noch wahrgenommen. Das ist auch die Erwartung von der Gesellschaft nach wie vor, dass das so ist. Und deswegen tut man das ableiten, ja. Das ist leider wirklich so.
Also, dass sich das ändert, eben die Erwartungen, die Bilder, brauchen wir irgendwie Rollenvorbilder. Also, wir brauchen einfach Leute, die vorangehen, mit gutem Beispiel, die das irgendwie anders machen. Und sieht, es ist sonst noch irgendwie Sachen, die sich müssten ändern, damit die Kinder fragen, ich beim Einstellen oder allgemein im Arbeitsleben ich keine Rolle mehr spielt.
Ja, also ich kann nicht ganz genau definieren, was es wirklich alles würde brauchen, aber ich glaube tatsächlich, es hat schon auch mit dem zu tun, dass wir noch wenig Vorbilder haben, oder wenig Role Models quasi, wo wir sehen, dass es anders möglich ist. Also das kommt ein bisschen darauf an, wo man tätig ist, wo man lebt, das ist auch klar. Aber es ist doch so, oder, dass es immer noch die Ausnahme ist heute, wenn es nicht so ist, wie wir uns das von früher gewöhnt sind. Und ich glaube, da ist vor allem auch eine grosse Aufgabe ist von Menschen in der Führung, eben auch ihre Andersartigkeit in der Lebensgestaltung zum Beispiel wirklich auch leben. Oder? Also, dass man eben auch mehr Leute in die Führung nehmen, wo andere Modelle selber leben. Weil das ist eigentlich das, was die meisten Mühe haben, oder? Dass ihre Vorgesetzten noch nicht, sich das nicht vorstellen können oder einfach ganz, ganz festgefahrene Vorstellungen haben. Mhm. Und meistens scheitert es an dem, oder? Mhm. Auch ein bisschen der Generationenunterschied vielleicht sogar noch heute. Mhm. Und ich glaube, das ist mehr das Thema. Wir sollten vor allem einfach auch schauen, dass wir alle die gleichen Chancen haben, um unsere Karriere eben wirklich auch so weit zu treiben, dass wir in Führungsfunktionen kommen, auch wenn wir Teilzeit arbeiten, zum Beispiel Mann und Frau. Oder? Und dann löst sich das wie von selber aus, habe ich das Gefühl. Also könnte ich mir vorstellen, zumindest. Mhm. Ne?
Ich finde den Aspekt, dass die Führungspersonen nicht immer von sich selber irgendwie ausgehen müssen, so, was ist meine Lebensrealität oder was sind meine Bedürfnisse. Ich denke jetzt noch ganz andere Themen als jetzt die Kinderfrage, jetzt, wenn ich so an meine bisherigen Vorgesetzten und so denke, dass wie nur weil es du, Chefin oder Chef, irgendwie in deiner Welt das und jenes irgendwie nicht so schaffst oder dir nicht kannst vorstellen, irgendwie die Art von Zusammenarbeit oder Tools oder was auch immer, heisst das nicht, dass vielleicht deine Angestellten das nicht bräuchten oder können in dem aufgehen oder so. Also ich finde das allgemein bei vielen Themen, ich glaube, dass da vorgesetzt sind, also sehr zu eng denken. Genau, Klammer zu.
Ja, das ist so, aber es hat ganz fest mit der Selbstreflexionsfähigkeit zu tun und der eigenen Neugier, oder? Also das ist der Treiber für Entwicklung. Also wenn wir natürlich aufhören, neugierig zu sein und Sachen erforschen und auch interessiert, ernsthaft interessiert sind in andere und andere Geschichten und andere Sachen, dann passiert das viel weniger, oder? Dass überhaupt jemand sich bewegt. Und ich glaube, das ist mehr so ein das Thema. Wir sollten eigentlich vor allem Neugier fördern, oder?
Mhm. Das ist ein guter Punkt.
Wenn das gefördert ist, dann können wir alles lernen.
Ja. Und nicht nur mit Neugier. Katrin, warum trinkst du heute Abend keinen Alkohol?
Das hat jetzt von dir nicht
gedacht. Genau. Das ist natürlich jetzt so eine halbe Unterstellung, oder? Wenn der Spruch kommt. Und was will man damit sagen? Ah, du bist sicher schwanger.
Genau. Ja, ja, logisch. Ja, ja. Und das war so eine super blöde Situation gewesen, weil ich bin in dieser Zeit tatsächlich in der Kinderwunschbehandlung gsi und das ist mir jetzt auch nicht besonders gut gegangen. Und ich habe das niemandem in diesem Team erzählt, weil ich noch relativ frisch in diesem Team war und wo wir dann so eine Retrette gemacht haben und am Abend zusammen zu Nacht gegessen haben, hat mich das wirklich es ist sogar der stellvertretende Chef gewesen, der sehr unpassend gewesen. Hat mir einfach gesagt, ah, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass du Wein trinkst.
Mhm. Mhm.
Ja, ja. Ich habe schon verschiedenste Sachen so erlebt, auch irgendwie, dass du jetzt kommst, hätte ich nicht erwartet, ich hätte eher erwartet, dass du schwanger wirst.
Das ist die Projektion von der eigenen inneren Welt, oder, wo wir da hören. Das hat mit ihnen ja nichts zu tun. Aber ja, also das ist so ein wirklich auch noch ein kultureller Aspekt, oder? Und darum sage ich, das ist eigentlich genau das Gleiche, das Rollenbild, das wir in unserer Kultur haben von früher oder von unseren Eltern und Großeltern, oder? Muss ich das so sagen? Das prägt schon sehr viel von diesen Verhaltensweisen, oder? Und das, was Sie jetzt beschreiben, ist genau so eins, oder? Das übernimmt man so, oder? Das ist gar nicht eigene Reflexion, das übernimmt man einfach.
Was sind denn passende Konterbemerkungen zu so etwas? Mir hat jetzt einfach immer die Sprache verschlagen.
Ja. Ja, also eben, das kommt ein bisschen darauf an, wie schlagfertig das man ist, effektiv, ja. Oder? Das geht uns, glaube ich, allen gleich. Im Moment sind wir auch immer dann ein bisschen schockiert, oder? Darum, also es ist definitiv schwierig, immer im Moment gerade das Richtige zu sagen, aber dann würde ich in jedem Fall immer auch empfehlen, dass man, wenn man dann in der Lage ist, das kann durchaus am anderen Tag sein, oder 2 Stunden später, dass man halt dann doch auch nochmal das aufnimmt, oder? Unter 4 Augen am besten. Dass man sagt, dass einem das gestört hat oder verletzt hat sogar, oder? Das, glaube ich, ist immer möglich, aber im Moment, ja. Also kann man höchstens vielleicht Konter geben mit einer Gegenfrage oder mit Humor, oder? Also wie, wie ist es denn bei dir und wieso trinkst du so viel oder irgend so etwas, oder? Also, aber es ist auch nicht zielführend, natürlich in so einer Situation quasi jemanden in ein ernsthaftes Gespräch verwickeln, wenn sogar noch andere dabei sind, oder? Wenn es ein bisschen sozial ist und dann hat man plötzlich irgendwie, ist man verstrickt in Fronten oder Peinlichkeiten. Da würde ich nicht empfehlen, oder? Also wenn es ums Klären geht, empfehle ich eigentlich immer unter 4 Augen, das zu machen und auch durchaus einmal später, muss wirklich nicht gerade im Moment sein.
Macht es einen Unterschied, wer es gesagt hat, also ob es jetzt eine direkte vorgesetzte Person ist oder jetzt irgendwie auf dem gleichen Level irgendeine Arbeitskollegin oder so? Also ich finde das schon so, die Hierarchie, wie man reagiert, spielt da eigentlich schon noch eine Rolle, oder wie locker ist man zueinander, oder? Also.
Ja, absolut, ja, und eben, auch das hat mit Vertrauen zu tun, oder? Und Augenhöhe in dem Zusammenhang, ja, klar. Das ist natürlich auch ein persönliches Empfinden damit verbunden, oder? Was ist denn, wo hört jetzt quasi der Spass auf, oder? Also wo fühle ich mich dann auch fast wie diskriminiert, oder? Wirklich? Und wo ist es ein Anzünden, wo man auch nicht lässig findet, oder? Also ich glaube, der Grad ist relativ schmal. Und ja, ich glaube, es macht auch einen Unterschied, wie man die Rückmeldung macht, oder? Ob es der Chef ist, wo man vielleicht nicht so ein enges Verhältnis hat, oder ein Kollege oder eine Kollegin, wo man einfach mal by the way kann sagen, du übrigens, oder? Ja, ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist. Und das zeigt aber dann auch ganz viel von der Kultur an dem Arbeitsplatz, oder?
Ja.
Lass ihn jetzt einfach mal stehen.
Ich habe schon insgeheim so ein bisschen schmunzeln, weil wir sind ja da noch gerade bei den April-Scherzen. Das war jetzt auch vor Kathi noch gesehen. Jetzt ich habe auch noch ein April-Scherzchen auf Lager. Also ein bisschen schmunzeln, Frau Mosbacher, die vorhin gesagt hat, ja, das ist auch noch ein bisschen, es widerspiegelt das Innenleben vom jeweiligen Gegenüber. Und jetzt erzähle ich schnell noch meinen Schwank und dann können wir schnell ein bisschen interpretieren, was das über das Innenleben von meinem Gegenüber aussagt. Also, die Situation war folgende. Bei einem Arbeitgeber von mir war es üblich, dass frisch gebackene Eltern ein Geburtsgeschenk bekommen für einen Nachwuchs. Das war immer das Gleiche. Das war irgendwie so ein Spardino, einfach irgendwie so eine Figur, die man so für einen Sparbatzen. Anyway. Und dort mal in der Kaffeepause sind wir so zusammengestanden und dann hat der Chef zu mir gesagt, ja, also ich würde auch mal so ein tolles Geschenk bekommen, wenn ich dann mal so weit wäre. Und ich muss sagen, ja, ich bin sprachlos in diesem Moment. Kommt mir die Menschen noch etwas sehen, aber ich bin wirklich dort so, so ein What the fuck-Moment ist das gewesen. Ja, aber da, was wäre die adäquate Antwort von meiner Seite her gewesen? Ihr habt es schon ein bisschen angetönt. Das ist wie im Moment wahrscheinlich manchmal schwierig, aber dann mit ihm vielleicht doch mal noch später das Gespräch gesucht. Oder was geht euch gerade noch durch den Kopf zu dem?
Ja. Also da kann man natürlich wirklich auch das ein bisschen witzig machen im Moment, oder? Im Sinne von, ja, dann kann ich ja jetzt eins heimnehmen, weil ich habe ein paar Neffen und Nichten, oder so. Oder ich habe noch ein Gottenkind, die hat sicher auch noch Freude, darf ich eins haben, oder? Weil für mich braucht es definitiv nie eins. Oder?
Also mit mir willst du jetzt sogar noch Geld sparen, musst wegen mir nicht Geld
ausgeben. Oder so sogar. Ja, genau. Also, die gibt es schon so ein bisschen, aber das ist ja vielleicht mehr so ein bisschen im Witz, oder? Das ist ein bisschen ironisch und dann ist es vielleicht dann auch nicht mehr ganz so scharf. Und aber auch da, oder eben gesagt, das ist das Weltbild von jemandem, wo da uns entgegenkommt und das können wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn uns das wirklich verletzt, dann empfehle ich auch da wirklich im Nachgang das anzusprechen. Oder? Und manchmal ist es eben, oder nein, eigentlich meistens, muss ich sagen, sind genau solche Geschichten relativ unbewusst. Also die Menschen, die so Sprüche fahren quasi, die machen das aus einem Reflex raus, oder? Und aus einer Gewohnheit und aus einer Rolle raus. Mhm. Und sie tun nicht wirklich, das behaupte ich jetzt einfach, wirklich richtig überlegen, ob das jetzt für sie und dies Gegenüber und diese Situation passend ist. Und dann kommt einfach, oder? Und manchmal ist es dann eben hilfreich, wenn man eine Rückmeldung kennt, unter vier Augen, wirklich, das möchte ich betonen, damit die Leute sich dann quasi bewusst werden und das nehmen dann sehr viel gut an. Oh, das ist mir nicht bewusst gewesen. Danke, dass du es mir sagst.
Also mein Gedanke ist noch, dass die Intention vielleicht ganz eine andere war. Also die Botschaft war eigentlich eine andere gewesen, als das, also was gesagt ist. Sondern mehr so, es ist dort um eine Gleichbehandlung gegangen, eigentlich, denke ich jetzt mal. Also ich aus einer Geste vom, ich will alle gleich behandeln, ist aber eigentlich so, der Schuss ist einfach hinten raus. So.
Ganz genau.
Genau. Genau. Aber das ist wieder meine Reflexion. Ja. Aber muss ich sagen, eigentlich die Reflexion müsste ja eigentlich die Person machen und nicht ich.
Ja, genau. Und deswegen müssen wir der Person eine Chance geben und es darum auch sagen.
Ja, ich habe es nicht gemacht. Es ist nicht passiert.
Vielleicht lasst ihr ja zu.
Das glaube ich nicht.
Wir schicken einfach allen Personen, die wir jetzt da gerade meinen, schicken wir nachher den Link zum Podcast.
Genau.
Ich hatte ehrlich gesagt Angst gehabt, wenn ich es im Nachhinein angesprochen hätte, dass man dann sagt, oder ja, dass die Person dann sagt, uff, die hat gerade ein mega Problem mit dem, da musst du im Fall aufpassen.
Ich glaube, da kommt auch darauf an, wie man es sagt, oder? Man kann ja das ganz wohlwollend und freundlich und offen und ohne Vorwurf auch sagen, einfach feststellen, möchte ich gerne noch eine Rückmeldung zu dem geben, willst du? Oder? Bist du bereit? Und dann kann man das vielleicht auch so anders transportieren, als wenn man dann einfach als Vorwurf kommt. Oder? Das ist natürlich immer etwas, was uns Mühe macht, auf Vorwürfe zu reagieren. Aber ich glaube, wenn man einen guten Rahmen findet, neutral quasi und sachlich, auch kann sagen, das habe ich dann empfunden und ich gebe das einfach mit, weil das ist ein Thema, das ein bisschen sensitiv ist und ich würde mir wünschen, dass das so nicht mehr mit euch quasi im Team besprochen wird oder über den Tisch oder so. Ja.
Gut, und wenn es dann tatsächlich zu einer Mutterschaft kommt im Job, wir hören leider immer noch regelmäßig davon, dass Frauen entweder ihren Job verlieren, sie wirklich den Wahnsinn finden, oder einfach von Projekten oder so abgezogen werden, ihre Verantwortung verlieren. Warum passiert das immer noch?
Ja, also ich glaube, einer der Hauptgründe ist vermutlich schon auch, wenn Mütter quasi zurückkommen nach dem Mutterschaftsurlaub oder schon vorher angehen, quasi, dass sie dann möchten, später Teilzeit arbeiten, oder? Also von einem 100%-Job quasi wird reduziert nachher wieder einsteigen. Und das ist in den allermeisten Fällen der Fall, oder? Also irgendeiner Form, dass dann das Unternehmen oder die Vorgesetzte quasi sagt, das ist betrieblich nicht möglich. Weil sie kann nicht, also jemand kann nicht verlangen quasi, dass man dann dem Wunsch entgegenkommt. Das heisst, andersrum, die Arbeitgeberin muss nicht eine Teilzeitanstellung ermöglichen nach einer Mutterschaft. Was sie müssen, ist eigentlich den Mutterschaftsurlaub quasi geschützt laufen lassen und nachher wieder können quasi zurückkommen in die gleiche Stelle, oder? Mit 100% in dem Fall. Und das ist sehr oft ein Grund für Auflösungen. Also dann auch, dass eben auch die werdenden Mütter quasi sagen, ja, nein, dann kann ich ja nicht mehr zurückkommen. Und dann können sie selber, oder? Das ist dann noch ein bisschen der dümmste Fall. Und tatsächlich wegen dem, dass es eben den Arbeitgeber nicht verpflichtet ist, löst sich das relativ schnell an schon, dass sie schon während dem Mutterschaftsurlaub Ersatz suchen, oder so. Und dann kann man wie nicht so viel machen. Ja, das ist leider tatsächlich so.
Bräuchte es denn so in einer idealen Welt wieder? Also eigentlich müsste man irgendwie wie Teilzeit total normalisieren, oder?
Absolut, ja, absolut. Und es scheitert halt doch sehr oft auch da noch an den Vorstellungen vom Betrieb oder von Vorgesetzten, oder? Die einfach das Gefühl haben, es geht nur so. Ja. Und dort müsste man vielleicht schon auch mal die Anregung machen, dass es auch kreativ kann angepackt werden. Erstens weiss man es ja früh genug, kann man ja einen Plan machen, oder? Das sage ich dann immer. Also eine Schwangerschaft geht ungefähr 9 Monate. Das heisst, man weiss eigentlich vorher schon, was kommt in 9 Monaten. Das kann man planen, wenn man dann miteinander schwätzt, oder? Braucht wieder Vertrauen und eine gute Beziehung, dass man offen und ehrlich sein miteinander, oder? Komme ich wirklich zurück? Plane ich wirklich Teilzeit? Und so. Da muss man sich dann darauf verlassen auch. Das ist so das eine. Und das andere ist halt wirklich auch da, oder? Was ist denn sonst noch möglich? Also gibt es noch andere, die Teilzeit arbeiten? Kann man etwas kombinieren? Kann man etwas verschieben? Kann man irgendwelche Verantwortungen umeinander schieben? Was auch immer. Also das ist natürlich klassische Führungsaufgabe. Das kann ich niemandem abnehmen, oder? Mhm. Aber da braucht die Voraussetzung ist wirklich auch Vertrauen, ein offenes Gespräch und dass man sich aufeinander kann verlassen kann. Was man dann sagt. Sehr oft ist es halt auch so, dass dann irgend durch welche Umstände die Pläne über den Haufen gerührt werden. Es kann sein, dass ganz ein schwieriges Baby ist oder eine Krankheit folgt oder irgendetwas, wo es dann verhindert, so zurückzukommen, wie man geplant hat. Oder? Und das ist die grosse Angst von den Arbeitgebern, die Unberechenbarkeit auch manchmal. Da muss man einkalkulieren, das Risiko gibt es halt einfach immer.
Und das ist bei den Männern nach wie vor kleiner, weil Männer, die Väter werden, die sind ja nachher noch immer noch die gleichen und kommen nach 2 Wochen, wenn sie doch 2 Wochen sind weg, sind Vaterschaftsurlaub wieder zurück und so. Ja, wenn sie die überhaupt nehmen, genau die 2 Wochen. Also das würde ich auch schreiben, eben da ist, da geht man nicht so das Risiko ein als Arbeitgeber.
Nein, eher nicht. Und es ist schon so, wie Sie sagen, oder? Auch die 2 Wochen Vaterschaftsurlaub, die nehmen nicht einmal alle. Oder zumindest auch, stelle ich jetzt fest, nicht gerade, wenn das Baby klein ist, oder? Sondern irgendwann später. Also das ist auch noch interessant. Also Männer können auch nicht so viel anfangen mit der Aufgabe in den ersten paar Wochen. Oder das ist irgendwie auch nachvollziehbar. Aber wir können ja dann die Mutter unterstützen, das wollte ich auch noch sagen. Aber ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch irgendwie schade. Und auch das wieder hat mit dem traditionellen Familienbild zu tun. Dass man unverändert zurückgeht, oder? Und eben immer noch auch, habe ich glaube letztes Mal schon erzählt, quasi dann doch bewundert werden die Männer, wenn sie dann irgendein Engagement zeigen, oder? Für jedes bisschen, wo sie quasi dann eben einmal ein Kind früher abholen von der Kita oder was auch mal daheim bleiben, wenn es krank ist, oder es wird gerade gefeiert. Ah, das ist toll, oder? Dass er das macht.
Der
Papi-Tag, genau. Und das wird dann sehr zelebriert. Und auch Papis zelebrieren das ja auch sehr, oder? Also das sieht man auch im öffentlichen Raum. Wenn Papis mit den Kindern unterwegs sind, dann wird lautstark mit den Kindern diskutiert über ganz viel Wichtiges, oder? Dass man ja merkt, dass man der Papi ist. Und bei den Frauen, die schaut man schräg an, wenn die Kinder brüllen, oder? Also es ist wirklich ganz eine andere Wahrnehmung und es ist im Arbeitsalltag genau das Gleiche. Oder? Die Frauen sind die, die primär springen für die Kinder und das ist normal.
Haben Sie das Gefühl, dass das muss sich wie sozial in der Gesellschaft zuerst verändern oder könnte sich das, die soziale Veränderung in der Gesellschaft durch eine Umwälzung in der Arbeitswelt initiieren?
Ich glaube, wir sind auf dem Weg, ehrlich gesagt, oder? Wir erleben sehr viel Bewegung in diesem Thema, also sehr viele junge Männer auch, also wirklich die, die jetzt halt so in dieser Situation sind, Familien oder nicht, oder? Also eher junge Männer, die sind durchaus sehr viel sensitiver auf die Themen und die haben auch durchaus viel mehr Anspruch mitzugestalten in der Familienorganisation und in der Betreuungsaufgabe. Merke ich, oder? Dass auch sehr viele Männer, junge Männer vor allem Teilzeit eigentlich schon als Thema für sich sehen. Das kommt wirklich und es ist auch vielleicht unterschiedlich in welcher Branche, aber es ist nicht mehr überall der Karrierekiller. So die finanziellen Anreize sind eher schwierig, oder? Immer noch das Thema, also weniger verdienen und so, im besten Alter, oder? Sagt man dann auch noch, wenn man am meisten könnte verdienen, verzichtet man nicht so gern. Das ist so das eine. Also da müssen die Arbeitgeber auch mal eine Überlegung machen, oder? Ist das richtig eigentlich, wie wir da quasi entlöhnen? Oder ist das etwas, was man auch überdenken müsste, dass man in diesen Jahren, wo man Familie hat, eben Teilzeit kann arbeiten kann, vielleicht, dass man dann später ein bisschen mehr Gas noch geben kann oder vorher, je nachdem. Und viele Männer verzichten also auch eben auf das Thema, weil sie tatsächlich immer noch auch berechtigterweise das als Karrierekiller erleben. Von anderen Männern notabene, oder? Also von denen ihren Chefen wieder. Also wenn Teilzeit da, die werden nicht befördert. Und denen geht es nachher genau gleich wie den Frauen, oder?
Ich habe mich sogar gefragt, wenn wir noch so ein Oberthema haben, die offene Kommunikation und wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir in Situationen um? Auch der Aspekt von Allianzen schmieden. Also, es gibt überlegt, wenn wir jetzt aber die mit Kind und die ohne Kind. Und wie können wir uns vielleicht gegenseitig helfen oder dass wir uns, also in meinem Kleinen, ich bin ja nicht Chefin und kann irgendwie über Sachen entscheiden, aber wie wir uns gleich im Arbeitsalltag wie unterstützen, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen wegbefördern von diesen alten Mustern. Also das machst du als Beispiel, dass es ein bisschen klar wird, was ich meine. Dass vielleicht auch die Eltern gegenüber oder Kinder frei sagen, hey, du hast doch auch ein cooles Hobby, wieso bleibst du da immer hocken, jetzt gang Sport machen. Also dass man auch gegenseitig so ein bisschen pusht und unterstützt oder vielleicht gegenüber den Vorgesetzten irgendwelchen Jahresgesprächen vielleicht auch sagt, hey, man findet gut, dass die Person ihn reduziert hat oder dass die irgendwie das macht oder dass die so engagiert ist oder der so engagiert ist. Also dass man da so ein bisschen, auch nicht, noch so ein bisschen Cheerleader ist oder einfach...
Ja, finde ich total schöne Gedanken, oder? Das vergessen wir viel zu fest oder viel zu oft, wie viel Einfluss wir eigentlich haben auf das Klima, oder, am Arbeitsplatz. Also wir sind ja nicht abhängig davon, was jetzt der Chef am Morgen ansagt, sondern wir nehmen alles mit, wir gestalten alles. Wir bringen die Energie, wir bringen das Wohlwollen, wir bringen die Positivität, wir bringen die Hilfsbereitschaft und so weiter, oder? Und das ist ein bewusster Entscheid, glaube ich, oder? Auch ein Stück weit. Also möchte ich mich einsetzen für das, dass andere Bedürfnisse haben, zum Beispiel in meinem nächsten Umfeld, oder? Und was ist drin für mich? Und nochmal, das hat damit zu tun, dass man eine gute Beziehungsebene hat und die ist prägt von Vertrauen und Offenheit, oder? Nur wenn ich weiss, was die Situationen sind und Bedürfnisse von diesen anderen Menschen sind um mich herum, kann ich auch auf die eingehen und auf die einzahlen, so quasi, oder? Und kann dann auch erwarten, dass man meine kennt, und vielleicht auch mal etwas dazu sagt, ja. Ich finde überhaupt, wir sind extrem schwach in unserer Kultur im quasi Loben von anderen, oder? Zum Beispiel. Also, wir könnten sehr viel öfters auch sagen, ja, wer ist mein Hero von der Woche, oder? Im Arbeitskontext. Oder dank meinem Gespöntli habe ich das jetzt so schnell können machen, oder so. Also, dass man wirklich auch das ein bisschen kultiviert. Und ich glaube, das würde sehr viel erleichtern, ja. Auch grundsätzlich, dass man Schritte aufeinander zugeht und miteinander etwas gestaltet. Ja.
Und das ist ja elementar, jetzt, wenn wir so zum nächsten Block vielleicht so kommen, die ganze Ressourcen- und Ferienplanung, wo ja das auch das grosse Streitthema ist. Wer nimmt wann Ferien? Wer darf Ferien? Oder wer hat da Vorrang? Da, so ein bisschen provokativ gefragt, wie viel Flexibilität darf ich von meinen älteren Kollegen als älteren Kollegen einfordern, also die älter sind von meinen Arbeitskolleginnen. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Genau.
Also ja. Menschen mit Kind, oder? Sehr, sehr ein umstrittenes Thema immer wieder, oder? Und das zeigt sich dann öfters auch mal in ich sag mal, Konflikt letztlich sogar. Und ja, es ist so, oder? Also Ferienpriorität ist grundsätzlich sehr verbreitet bei Eltern wegen der Schulferien. Sinnvoll.
Aber es gibt 16 Wochen Schulferien, oder? Das ist ja so ein bisschen...
Genau. Also wir reden ja, der Gesetzgeber sagt, man grundsätzlich 2 Wochen pro Jahr aneinander Ferienbezug für alle Arbeitnehmenden. Das ist Pflicht. Also kann man davon ausgehen, da gehen wir jetzt in 2 Wochen in die Sommerferien, 2 Wochen in die Herbstferien oder 2 Wochen in die Frühlingsferien, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Und die sind natürlich die Eltern oder die Menschen mit Kind, die sind ganz grundsätzlich natürlich schon an die Schulferien gebunden, oder? Das heisst, sie sind priorisiert eigentlich. In den allermeisten Unternehmen ist das auch wie so fast wie niedergeschrieben oder aus, dass man zuerst die Eltern Schulferien buchen oder reservieren, oder? Das ist so. Und jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, ja, ist das gerecht oder nicht? Also ich kenne natürlich sehr viele kinderfreie Leute, wo um Gottes Willen ja die in der Schulferien, in die Ferien wetten, oder? Das ist auch nachvollziehbar. Deswegen ist eigentlich der Kampf per se nicht immer sehr ausgeprägt, während der Sommerferien zum Beispiel eigentlich fast nie. Aber das gibt natürlich immer wieder Diskussionen, weil auch kinderfreie Menschen wetten unter Umständen tatsächlich auch in der Sommerferien Ferien machen, oder? Also ich glaube, dort ist es wirklich auch ganz fest das Thema von der Transparenz, von der Fairness-Gedanken, wie wir das miteinander aushandeln. Gibt es zum Beispiel auch irgendwie abwechselnde Möglichkeiten? Gerade bei Viertigen ist das sehr beliebt, oder? Man sagt, ein Jahr darfst du, ein anderes Jahr darfst du für die Brücke machen, oder so. Also dass man da wie auch schaut, als Vorgesetzte, dass das eine gewisse transparente Fairness irgendwie kann sichergestellt werden, oder? Und dass man es verhandelt.
Ja. Genau. Ja, und dass die Vorgesetzten, glaube Das finde ich schon noch wichtig, dass sie so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass man dann einfach das Team, das lässt, irgendwie untereinander regeln. Und das kann zum Teil rechte Konflikte auslösen oder einfach irgendwie unangenehme Gefühl, oder dann macht man halt Faust im Sack und geht irgendwie hinten durch rätschen, dass der jetzt irgendwie schon das zweite Jahr hintereinander Weihnachten und Neujahr frei hat. Und da müssten eigentlich schon die Vorgesetzten ein bisschen die Verantwortung auch wahrnehmen und sagen, nein, das machen wir jetzt dieses Jahr anders.
Absolut. Also, vor allem dann, wenn es nicht funktioniert, oder? Es
yeah.
gibt Teams, wo es sehr gut funktioniert, wo man sich abspricht, wo das völlig normal ist, oder? Dass man aufeinander Rücksicht nimmt und mal etwas aushandelt. Aber ja, sonst ist es der Vorgesetzte und die Vorgesetzte, die definitiv in der Verantwortung ist, das sicherzustellen.
Ja, man kann dort sehr gut wegschauen.
Es ist auch sehr unbeliebt, oder? Es ist ein sogenanntes Veloständer-Problem, oder? Also so, ja, regelt das doch selber, oder? Das ist nicht so wichtig. Aber es ist eben emotional sehr wichtig und man muss sich einfach auch bewusst sein, oder? Dass es ist auch Tatsache, als Eltern ist man notabene wirklich eben, solange Kinder in die Schule gehen, ein bisschen weniger flexibel. Das ist einfach eine Tatsache. Ja. Aber auch Kinderlos, sie haben legitime Bedürfnisse, absolut. Also da gibt es auch Hobbys und Freizeitgestaltung, die geplant werden soll und das Privatleben. Also ja, entscheidend ist die gegenseitige Rücksichtnahme und den Kompromiss zu finden, oder eben eine Abwechslung auch sicherstellen.
Genau, darum, ich glaube, das ist auch das, was so wichtig ist, dass man dann gegenseitig auch mal sagt, also eben auch die Kinderfreien hören, hey, ja, mach doch jetzt, oder du machst so viel, merci vielmal, jetzt gehst du mal und so. Also das ist einfach, dass das Gegenüber auch realisiert, was da vielleicht auch abgefedert wird oder so. Aber die Wertschätzung am Ende von dem, wo man leistet.
Genau, und eben auch die Kinderthematik ist grundsätzlich ja ein Thema, wo immer wieder natürlich zu Konflikt führt, überhaupt in Überlastsituationen, oder? Oder eben wenn jemand ständig ausfällt wegen dem Kind, oder? Wo ich wieder einspringen muss, haben wir letztes Mal auch diskutiert, oder? Nicht mit Ferien, sondern wirklich so ein bisschen das Thema, ja, ich muss eigentlich immer einspringen, und dann sollte man schon auch das zelebrieren, die Dankbarkeit gegenseitig, wenn das möglich ist.
Was mich noch wundern nimmt, sie begleitet ja Teams auch bei Change oder auch einfach Teambegleitungen allgemein. Ist das oft das Thema, so die Ressourcenplanung weg Familienplanung oder so in den Teams oder nicht so?
Es wird nicht sehr oft deutlich angesprochen, weil es ist auch ein Stück weit noch ein bisschen ein Tabuthema, gerade eben bei Unternehmen, wo man so ein bisschen auch sagt, wir haben so familiäre Wertvorstellungen, oder für uns ist es wichtig, oder, dass wir familienfreundlich sind zum Beispiel. Es ist ja auch lange Jahre, selbstverständlich auch heute noch, so ein bisschen Employer Branding Argument, oder? Also familienfreundlich heisst ja notabene natürlich nichts anderes, als du darfst Teilzeit arbeiten, oder? Unter uns. Und viel mehr ist ja dann amigs nicht so drin. Aber dort, wo so ein bisschen die Werthaltung Familie sehr zelebriert wird, und das ist so sehr verbreitet bei uns, ist auch in unserer Kultur, dort ist es dann heikel, wenn man das einfach so rausholen, oder? Und zum Thema machen. Ist sehr oft ein bisschen unterschwellig auch noch. Es ist unterschiedlich, oder, wie sich es artikuliert. Aber die Ressourcenplanung grundsätzlich kommt sehr schnell, wenn man in diesem Thema ist, sehr schnell mit den Absenzen, mit den Kindern. Ja. Unbestritten.
Ja. Also wegen der Krankheit auch von den Kindern.
Ja, ja, genau. Ja, das habe ich noch so. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das Elementare, oder?
Also, das ist ja auch geregelt. Nicht... Also eben,
ja, ja.
Apropos krank sein, wusste sie mal einmal. Aber genau. Darf ja, also Eltern dürfen ja zu ihren Kindern schauen, wenn sie krank sind. Das ist ja gesetzlich geregelt.
Das ist gesetzlich geregelt, voilà. Ganz genau. Und deswegen, das ist überhaupt keine Diskussion, oder? Aber es ist natürlich genau das, wo die Arbeitgeber stört und der Betrieb stört, oder? Und deswegen, das können wir am Anfang, und deswegen werden sie benachteiligt in der Anstellung schon, wenn sie Kinder haben. Weil genau das hat jeder vor Augen. Oder? Der Ausfall im Fall von Krankheit vom Kind. Und Kinder sind nun mal tendenziell relativ oft krank. Mindestens So ja. Die ersten 3-4 Jahre.
Und du hast noch ein bisschen haten. Ich bin wahrscheinlich jetzt krank wegen meinem Kind.
Genau, genau. Das sind Virenschleudern, oder? Also das macht ja auch so Kita, Familie, genau. Familie, Kita. So ja,
Freunde besuchen mit Kind in Kita und dann, hallo, ist man krank.
Aber wenn es nicht normal wäre oder würde angeschaut werden, dass die Frau eher ausfällt, wenn das Kind krank ist, sondern mal der Mann und mal die Frau, dann wären ja die Absenzen dann auch auf mindestens 2 Unternehmen verteilt.
Absolut.
Können wir ja auch schon ein bisschen Fortschritt machen.
Ja, die Fälle kenne ich aber durchaus auch, oder? Also die gibt es auch. Das ist dann an den Eltern, das zu entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Mhm. Aber die gibt es durchaus. Ja, ja, da bist du die Hoffnung, dass das
noch normal ist. Ich habe noch schnell eine arbeitsrechtliche Frage. Mhm. Also schnell Klammer jetzt gerade mit der Pflege von kranken Familienmitgliedern. Mhm. Jetzt in meinem Fall, also von uns, von vor allem mehrheitlichen kinderfreien ZuhörerInnen, könnte ich jetzt, wenn mein Partner krank ist, also eben eine schlimme Grippe hat, was auch immer, und irgendwie ich kann ihn einfach nicht alleine daheim lassen, kann ich ihn pflegen? Darf ich das auch beziehen? Also gilt das für mich auch oder gilt das nur für Kinder?
Gilt nur für Kinder. Für Kinder. Und dann gibt es noch die Angehörigen, also jetzt, wenn ihr Partner einen schweren Unfall hätte. Mhm. Und dann sehr lang, dann schon. Mhm. Aber nicht Grippe nicht.
Also nicht so einfach krank. Nein. Und nicht, ich meine jetzt nicht Mannengrippe. Entschuldigung für jetzt so der ist jetzt sehr schubladig.
Das wird nicht mehr
lang. Ja, genau. Genau. Nein, also Betreuung von Langzeit oder beziehungsweise von Angehörigen oder im gleichen Haushalt und so, ist eigentlich ausgelegt auf schwere Unfälle. Auch dort hat man übrigens Kind im Fokus, oder? Also das Kind mit schweren Unfällen, wo man sehr viel länger kann pflegen. Aber jetzt zum Krankheitsfall ist es wirklich nur das eigene Kind. Und dort ist es ja auch eigentlich interessanterweise sehr klar geregelt. Also man sagt bis zu 3 Tage. Warum sagt man das? Weil 3 Tage hat man angenommen, mal könnten lange, um die Betreuung neu zu organisieren. Mhm. Das ist der Hintergrund von diesen.
Und 3 Tage pro Monat? Es ist ja
pro Mal.
Pro Mal. Also, ich kann 3 Tage sein und dann bin ich irgendwie wieder 2 Tage am Arbeiten, dann kann ich wieder 3 Tage. Also, ich 3 Tage am Stück. Immer. So.
Genau, das ist bis zu 3 Tage. Oder? Der Gesetzgeber ist da so ein bisschen schwammig, aber das hat sich durchgesetzt in 3 Tagen.
Mhm. Ist halt fairerweise, kann das schon lange Zeit sein, also wenn dann halt wirklich Kinder so viel krank sind und wenn die das jetzt wirklich die Eltern machen, obwohl jetzt so die Eltern, die ich kenne, sagen, die machen das mit ganz schlechtem Gewissen. Also es ist nicht so, dass sie das mega gerne machen und so. Ja.
Aber das wissen wir. Also das ist mit ganz viel Belastung verbunden und das ist mega schlechtes Gewissen im Normalfall. Mhm. Weil es ist tatsächlich etwas, was man nicht ändern kann, oder? Und gleich weiss man, dass man eigentlich eine massive Belastung ist dann fürs Team, oder?
Und selber die eigene Arbeit. Man kann schon Sachen abgeben, aber gewisse Sachen lassen sich nicht abgeben und der Stapel wird dann einfach nicht kleiner.
Ganz genau.
Gut.
Wenn wir noch einen Schritt weiter in der Lebensphase von dem Kind zu Ü50 und Kind vielleicht schon ein bisschen grösser sind oder einfach nicht da sind. Stichwort Perimenopause. Also aber Veränderungen, die hormonellen im Körper fangen langsam an. Die einen Frauen spüren massive Veränderungen, die anderen überhaupt nichts. Und die in der Mitte ist ein bisschen etwas. Und das Thema erlebt in den Medien und den sozialen Medien vor allem ziemlich Hochkonjunktur. Mhm. Wie gehen wir bei der Arbeit mit dem um? Längert quasi den Fensterplatz, damit man bei einer Hitzewallung das Fenster aufmachen kann? Was müssen wir dort alles noch berücksichtigen?
Ja, da kann ich aus Erfahrung reden. Tatsächlich hilft es, wenn man Fenster aufmachen kann. Aber ja, das ist einfach eine der möglichen Symptome, die in dieser Lebensphase auftreten kann. Die sind sehr, sehr unterschiedlich, muss man wirklich auch sagen. Ich kann jetzt ein bisschen lächeln, weil ich tatsächlich finde persönlich auch, dass wir es da eigentlich mit einem Narrativ zu tun, oder, wo uns Frauen wirklich keinen Gefallen tut. Oder? Das verstärkt nämlich einfach auch also Vorurteile, die man wieder hat. Das etabliert neue Barrieren, oder? Mit denen wir jetzt schon wieder kämpfen müssen. Nachdem wir schon mit den Kindern ein Thema hatten, sind wir jetzt in der nächsten Phase, wo wir quasi abgewertet und diskriminiert werden. Oder? Das habe ich alles schon gehört. Also so im Sinne von, ja, da sind wir nicht, die sind nicht mehr leistungsfähig gleich, die brauchen irgendwie besondere Care, oder? Dabei ist das sehr individuell. Natürlich kann das sein, aber ich würde jetzt mal meinen, das sind meistens die Männer, die uns den Eindruck jetzt auch verschaffen, oder? Und haben das Gefühl, sie tun jetzt quasi das letzte Tabu von der Arbeitswelt noch entlarven und tun diesen Frauen einen Gefallen, indem sie sagen, dass man doch bitte die über 50-Jährigen also gesondert soll unterstützen. Also ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt. Ich glaube wirklich, was sicher einige gut meinen, wird eigentlich wirklich so auch, wie ich vorher gesagt habe, so ein bisschen zum Stigma, oder? Also wir sind nicht Teilinvalide, wenn wir ein bisschen Walligen und ein bisschen Schlafstörungen haben. Ganz ehrlich, ist das auch sehr, sehr stigmatisierend und hilft uns eigentlich nicht, oder?
Also Sie haben das Gefühl, durch das, dass das Thema medial jetzt präsenter ist, wird es noch mehr stigmatisiert. Vorher hat man nicht darüber geredet, aber irgendwie war es ja auch ein bisschen suspekt gewesen, Frauen in diesem Alter, oder?
Ja.
Und jetzt ist es eindeutig suspekt.
Jetzt hat es einen Namen, Menopause, oder? Jetzt hat endlich eine Etikette, aha, darum.
Ja,
also nochmal, oder? Zweifellos. Also Menopause ist eine ganz spezielle Phase, eine natürliche Phase, übrigens bei Männern auch, oder? Also es gibt auch Männer, die in dieser Phase vom Alter und im Leben Veränderungen feststellen, die ihnen im Fall auch nicht nur Spass macht, einfach sagen mal so. Und ich glaube, was eben auch noch ganz zentral ist, was ich beobachte, es ist auch wirklich mittlerweile so eine riesige Industrie entstanden, wo die Kommerzialisierung von der Menopause eigentlich vorantreibt, oder? Also von Nahrungsergänzungsmittel bis zu Midlife-Coaches, you name it, oder? Also das Geschäft mit dem Menopause-Blues quasi, das blüht, oder?
Haben wir wieder etwas gefunden, was wir den Frauen verkaufen können?
Ja, genau. Aber es ist eben verrückt, weil wir stellen sie jetzt wieder bedürftig und defizitär dar. Also mit dem habe ich schaurig Mühe persönlich. Und ich muss sagen, tatsächlich, man muss auch wissen, es gibt Frauen, die besonders leiden. Oder? Da will ich nicht klein reden. Und wo auch nicht wenn sich behandeln lassen, was man heute könnte, oder, um das zu lindern. Und das muss man alles respektieren, glaube ich. Aber ich finde, auf der anderen Seite haben wir eine sehr starke Polarisierung wieder, die uns Frauen in keiner Art und Weise hilft.
Aber auch da wieder, wenn es einem wirklich auch schlecht geht, jetzt auch, aber die sagen so, Frau Mosbach, es gibt Frauen, die wirklich gehen durch die Hölle bei dieser hormonellen Umstellung und bei dieser Abänderung, dass es auch aber nicht das Tabu wird, dass man auch darüber reden kann, dass irgendwo der Platz da ist und dass immer irgendwo die Leute am Arbeitsplatz irgendwie auffangen können, also dass sie nicht irgendwie einfach müssen funktionieren oder irgendwas. Also dass sie auch dort einfach ein Mensch sein und mit dem, was sie sind, sei das auch bei anderen sonst Erkrankungen oder eben mit Kinderthematik oder mit mentaler Gesundheit. Also dass es da eben,
absolut,
es braucht ein Umfeld, wo man eben offen miteinander kommunizieren
kann. Ganz genau.
Und insofern irgendwie unterstützend wirken, oder?
Ja, und empathisch, genau.
Absolut, oder? Und wir reden ja auch in dem Zusammenhang wie vom Lebenscycle, oder? Wir haben verschiedene Cycles und die sind alle gleich wichtig und in jedem Lebensabschnitt haben wir eine eigene Thematik, oder? Immer wieder. Es ist nicht plötzlich nur die Menopause, wo das Problem ist. Also das ist jetzt im Moment ist das für mich so ein bisschen stigmatisierend, oder? Aber es ist eine ganz natürliche Entwicklung. Wir haben Leistungshöhe und Leistungstief. Wir haben Schicksalsschläge. Wir haben Veränderungen im Leben, oder? Und es hat alles eine Auswirkung auf unsere Leistungsfähigkeit oder Produktivität auch im Arbeitsprozess. Und das noch wiederum ist wirklich Voraussetzung, um dem begegnen und das quasi unterstützen, ist eben wirklich auch das Vertrauen und Beziehungsarbeit, oder, wo wir haben, auch am Arbeitsplatz. Also im Sinn von Wissen, oder? Wie es jemandem geht, oder so. Und nicht einfach dann wieder sagen, ja, du hast Wallungen, bist in der Abänderung, oder? Sondern die Sprüche brauchen wir dann auch nicht, oder? Das sollte man eigentlich vorher können besprechen und Erfahrungen teilen möglicherweise, oder? Das wäre ja eigentlich wünschenswert. Und Unterstützung einander geben. Und ich glaube, das kommt schon auch jetzt mit den neuen Generation, wo Menschen sehr viel transparenter auch sind über ihre Bedürfnisse. Oder? Das ist etwas, was mir sehr gefällt. In diesem Zusammenhang, das stelle ich fest. Das war so meine Generation noch ein bisschen weniger geübt gewesen. Die jungen Menschen sind sehr transparent heute über ihre Bedürfnisse. Das könnte helfen in diesem Thema.
Ich war gerade letzte Woche an einem Konzert. Es waren so 6 junge Leute in einer Band. Eine Frau, 5 Männer. Und sie war die Sängerin und hat irgendwann nach einer Stunde oder so auf der Bühne stehen, hat sie gesagt, sie sei gerade am zweiten Tag von ihrem Zyklus und habe hohe Bauchschmerzen, aber ihre Band schaue mega gut zu einer und hat dann einfach irgendwie noch weitergemacht, eineinhalb Stunden. Und ich habe gedacht, zuerst bin ich so ein bisschen verschrocken und dachte, okay, das ist jetzt auch sehr persönlich. Und dann habe ich gefunden, ja, mal, aber eigentlich ist es noch cool, dass sie das so offen sagt.
So normalisiert das ist die andere Seite vom Leben, oder? Oder auf der anderen Seite vom Leben quasi haben wir genau die Thematik natürlich auch, oder? Die Beschwerden während der Regeln. Also die gibt es ja auch, oder? Und das ist auch tabuisiert noch, mehr oder weniger.
Und die Beschwerde geht ja auch von fast nichts, also nichts bis wirklich krank geschrieben irgendwie, oder einfach fast von Ohnmacht aufgrund von so starken Schmerzen.
Absolut, ja, ganz genau.
Reden wir zum Abschluss noch ein anderes Ü50-Thema, wie würde ich sagen, Grosseltern. Es gibt ja, kann man doch sagen, wie wir vorher bei unserer Begrüßung noch behind the scenes, noch, bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, herausgefunden, dass Frau Mosbacher ist vierfach Grossmutter.
Genau. Also schon Grossmutter sind... nicht so gern.
Ja, das können wir jetzt nicht ausführen, warum das er das nicht gern hat. Also sie ist nicht Nana. Ja, also auch wenn man vor im Arbeitsleben steht, kann man durchaus Grossmutter sein. Also es kann doch auch sein, dass jetzt ist nicht nur die Zeit vor Familiengründung, wo du irgendwie irgendwie da so intervenieren oder irgendwie so ein bisschen, zu Krisen führen. Es kann auch sein, dass so Grosseltern nachkommen oder so Grosseltern werden und da vielleicht auch die Frage von der Enkelbetreuung im Raum steht. Beispiel: Meine Mami ist jetzt seit einem Jahr pensioniert, aber sie hat auch reduziert, dass sie auch einen Tag hat, ihre Enkelin können hüten. Also so Situationen, dass halt jemand reduziert, nicht weil sie älter werden, sondern weil sie Grosseltern werden.
Genau.
Also die Thematik lässt uns nie los. Also,
absolut.
Ist das später einfacher möglich, irgendwie mit reduzieren, oder hat man da irgendwie wieder andere Ansprüche?
Ist natürlich sehr, sehr eine bewusste Entscheidung, oder? Dass man sagt, man verzichtet auf einen Teil Einkommen zugunsten, dass man Zeit mit dem Enkelkind kann verbringen kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern. Und es ist tatsächlich etwas, wo sehr oft natürlich in Anspruch genommen wird und auch möglich gemacht wird, normalerweise, oder? Also dort reden wir eben von einem Tag, oder? Natürlich, also irgendwie 80% oder so. Und, aber dann ist es wirklich komplett freiwillig auf beiden Seiten, oder? Also ein Arbeitgeber kann natürlich auch da sagen, ja, das liegt irgendwie nicht drin. Man muss das überhaupt nicht garantieren, oder? Dass das jemand kann. Und umgekehrt, ist es halt schon auch eine ganz persönliche Entscheidung, ob man dort, also wo man wieder so ein bisschen den Fokus legt im Leben. Und ich persönlich denke auch, oder, das ist etwas, wo eigentlich unterstützenswert ist, weil wir ja eben wissen, dass wir ein ganzes Dorf brauchen, für Kinder aufzuziehen. Und da ist Minimum schon mal eine Großmutter und Großvater schon ganz wertvoll, man kann mithelfen, oder? Also da rede ich jetzt auch wieder quasi aus der Perspektive von den Eltern, wo die Kinder überkommen, dass die auch den Support haben und das Netzwerk haben. Da fände ich, ist grundsätzlich ja eine sehr schöne Voraussetzung, um nachher auch dass die Entlastung da ist, oder?
Habt ihr Vergleichswerte, so wie ob Arbeitgeber es einem einfacher fällt, Grosseltern sozusagen das Pensum zu reduzieren, als sonst Leute, die das Pensum reduzieren? Also ist man da grosszügiger als Arbeitgeber, wenn man den Grossmütter, also wahrscheinlich meistens den Grossmütter eben da so ermöglicht, dass sie für ihre Enkel Zeit haben? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Ich könnte jetzt nicht belegen, das ist ein reines Gefühl, würde ich mal sagen, oder so 2-3 Erfahrungen natürlich schon, aber ich glaube tatsächlich, es ist so ein schönes Thema. Es hat viel mit dem zu tun, dass es auch dann wie so freiwillig ist, oder? Das wird unterstützt in unserer Kultur, wenn man etwas freiwillig macht. Dann kommt aber, was wesentlich mehr eine Rolle spielt, ist die Frauen über 50. Die sind meistens auch nicht mehr so in der Karrierenentwicklung drin, oder? Also die haben vielleicht etwas erreicht oder sind irgendwie auf einer Position, wo sie jetzt finden, ja, da könnte ich jetzt schon noch, auch noch einen Moment bleiben, einfach so, wie es ist, oder? Also haben nicht mehr die Aspiration für was weiß ich noch alles. Und dann ist es manchmal sogar entlastend für den Betrieb, wenn die reduzieren.
Aber Katrin, sagt es auch finanziell.
Finanziell.
Wir werden teurer mit jedem Alter, oder?
Ja, finanziell, aber auch Ressourcen, also planungstechnisch, da können Sie dafür vielleicht etwas Jüngeres mehr einbinden oder mehr beschäftigen oder etwas verlagern, oder? Also es ist eigentlich noch attraktiv, ehrlich gesagt. Und der finanzielle Aspekt ist sehr, sehr relevant. Und darum ist das übrigens auch der Grund, warum viele Frauen und auch Männer das eben dann doch nicht machen, das Pensum reduzieren.
Das sind die letzten Jahre, die einzahlen. Ja, sind die, einzahlen.
Genau. Und sie ist dann am aller teuersten. Oder? Und von dem her ist, also unser Sozialversicherungssystem ist nicht auf das ausgelegt, tatsächlich, oder noch nicht.
Ja. Ja, gehen wir noch so ein bisschen auf die Planung allgemein von der Pensionierung. Nochmal einen Schritt weiter. Uns nimmt es noch Wunder, einfach so ein bisschen Tipps für Frauen. Was müssten wir mehr auf dem Radar haben im Berufsleben, wenn es dann so langsam Richtung Abschluss geht?
Ja, also eigentlich sollte man viel früher an die Phase schon denken, oder? Also das ist, weil wenn es dann schon da ist, dann können sie nicht mehr viel machen. Wenn sie 50 sind, dann können sie keine Lücken mehr füllen, oder? Oder 55. Und darum ist eigentlich schon ganz wichtig, dass man sehr jung schon mit sich mit dem auseinandersetzt, oder eher jung, spätestens eben, wenn Kinder kommen, tatsächlich. Oder? Was heisst das? Im Rahmen von der Teilzeitarbeit. Und das ist ein wirklich Riesenthema, wo sehr, sehr viele Frauen, auch ältere Frauen, die jetzt so das realisieren erst, oder, merken, hey, Teilzeit lohnt sich wirklich nicht. Oder? Also Teilzeit führt zu enormen Lücken in den Pensionskassen und unter Umständen auch in der AHV. Und wenn sie jetzt als Frau oder auch als Mann permanent immer wieder, immer nur Teilzeit arbeiten, sage ich mal, oder? Dann ist es dann am Schluss hat's eine Auswirkung auf die Rente, tatsächlich.
Es ist vor allem zu so die 60%-Schwellen, oder? Ganz darunter genau. Ist, ja.
Darunter ist wirklich ganz schlimm, oder? Auch darüber ist es nicht lustig, ehrlich gesagt. Es kann dann schon unter Umständen etwas einschenken. Und das ist jetzt wieder das Thema, oder? Wie verläuft mein Leben? Das wissen wir ja zum Glück nicht immer vorher schon. Also verläuft mein Leben quasi so, wie ich es geplant habe. Also wir heiraten und wir schauen füreinander, oder? Bis wir quasi alt sind zusammen. Dann ist das vielleicht noch ein anderes Thema, als wir nachher halt auch mit dem müssen umzugehen. Wir wissen heute, etwa 40% der Ehen werden geschieden, oder? Mit oder ohne Kind. Und es ist klar, dass eigentlich auch Frauen, die jahrelang oder bestimmte Zeit auch vom Einkommen vom Partner abhängig waren, müssen nachher wieder finanziell für sich selber aufkommen, oder? Und die riskieren eine Altersarmut. Also sie betroffen sind von Altersarmut. Das ist nach wie vor so. Umgekehrt haben wir die Situation, wenn der Split passiert und irgendwelche Unterstützungszahlungen müssen geleistet werden, meistens von den Männern, Stereotyp, aber trotzdem, die haben auch keine Chance mehr, ihr Vermögen quasi wieder aufzubauen, oder? Also wir haben wie so immer Verlierer auf beiden Seiten, je nachdem. Und das muss man sich einfach sehr gut überlegen, was bedeutet das für meine eigene Planung, oder? Und Finanzkompetenz und Finanzplanung, das ist etwas, wo Frauen definitiv noch viel, viel stärker sich könnten unter den Nagel reissen. Ja.
Und auch die Thematik jetzt auch auf jetzt mich bezogen, wo ich keine Kinder habe und auch gerade eben nicht so in einem klassischen Anstellungsverhältnis ja arbeiten. Also gerade für Selbstständige. Also meine, wir müssen uns definitiv auch Gedanken machen, wie es dann aussieht, irgendwie mal wieder für nach dem offiziellen Berufsleben, also für eine Rente. Also ich glaube, das sind Fragen, die sich nicht unbedingt werdende Eltern irgendwie stellen müssen, sondern gerade wenn man ein bisschen einen anderen Lebensentwurf wählt, vielleicht auch eben was das Anstellungsverhältnis anbelangt, muss man sich die Frage wirklich stellen. Eben, sobald man ein bisschen von der Norm abweicht, egal wie die Norm eben aussieht, in welchen Bereichen, muss man sich halt schon bewusst sein, was das für Konsequenzen kann, auch finanziell.
Absolut, ja. Genau. Also eben, unser System ist ausgelegt für irgendwie, ich weiss gar nicht, 45 Jahre angestellt sein, oder? 100%. Punkt. Und alles andere ist eine Ausnahme. Oder?
Oder Kurate sind die ganze Zeit mit einem Mann, der sehr gut verdient.
Gut Kurate haben.
Gut Kurate haben, genau.
Gut Kurate haben und genau. Kurate bleiben.
Bleiben ist doch mal das Wichtigere da. Das Bleiben ist ja scheinbar
das Bleiben nicht oder das Halten, also je nachdem. Ja, und das können wir halt einfach wie nicht garantiert haben. Das ist genau das Thema. Darum ist auch wirklich die eigene Verantwortung wahrnehmen für sich selber ganz, ganz zentral.
Ja. Aber 45 Jahre arbeiten, ich meine, sorry, das ist ja von 20 bis 65, das geht
ja. Das ist Beitragspflicht in der AHV.
Ja.
Für die volle Rente.
Es fangen auch Leute mit 20 an zu arbeiten, nicht? Wenn man jetzt Ausbildung und so macht.
Nicht die ewigen Studenten. Jahrelang studieren.
Ja, und dann hast du mit 30 das erste Mal irgendwie mal richtig arbeiten.
So. Eben, und die haben auch einen Einbuss, oder? Das haben wir nicht vergessen.
Ja.
Also alle, die irgendwie mit die Vollzeit eingezahlt haben, haben Einbussen. Das ist so.
Hören wir es auf einen sehr positiven Höhepunkt auf.
Genau.
Ja, also eben Teilzeit muss man sich gut überlegen, lohnt sich die? Ich würde mal sagen, im Fall, dass man sich für das entscheidet, dann auch schauen, oder, dass der Partner oder Partnerin das ausgleichen kann oder dass beide so Teilzeit arbeiten, dass es sich noch lohnt und nicht quasi ins Gefälle geht, oder, dass ich gar nicht mehr und du dafür. Oder? Also das ist eigentlich mein Tipp.
Und wenn man allein ist, also ständig, es gibt einfach auch Alleinstehende, die nicht irgendeinen Partner haben, der irgendetwas ausgleichen kann. Also dort stellt sich einfach die Teilzeitfrage manchmal gar nicht, weil es ist einfach nicht reicht. Also aber es ist die Teilzeitfrage auch eher eine privilegierte Situation.
Dann könnten wir mal über das Grundeinkommen miteinander diskutieren. Fände ich auch ein spannendes Konzept. Also das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja genau für das gedacht, aber das sprengt wahrscheinlich heute den Rahmen.
Merci vielmals, Frau Musbacher, dass Sie wieder bei uns gewesen sind.
Danke vielmals, dass ich wieder da sein durfte. Es war lustig und spassvoll und freudvoll.
Ja, das gebe ich gerne zurück. Merci vielmals. Ja, für auch wieder das tolle Gespräch.
Und merci euch fürs Dabeisein heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilen Sie doch sehr gerne mit euren Freunden teilen. Ganz egal, ob Mund zu Mund oder WhatsApp-Chat oder was auch immer. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung geben. Überall dort, wo ihr Podcasts hören. All das hilft uns, dass andere Leute uns finden.
Expectations ist ein unabhängiger Podcast, der von A bis Z von uns zwei mit viel Herzblut in Freizeit produziert wird. Darum unterstützt uns sehr gerne auch finanziell. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.